Worüber wir sprechen müssen, worüber auch schon viel besprochen wird in dem Markt, ist natürlich die jetzige Situation, dass wir eine gescheiterte Auktion hatten. Früher haben wir immer gerne gesagt, es ist grün und zur Seite ist es auch noch affordable und unsicher. Ne? Aber sehr stark sehen wir jetzt einen Wandel auf dieses Thema Sicherheit. In Deutschland haben wir insgesamt 20 Gigawatt an installierte Leistung.
Klartext Energiewende, der Hamburger Expertenpodcast rund um Energie, Klima und Wirtschaft. Wir liefern Impulse zum Energiesystem der Zukunft. 15 Jahre Offshore-Wind in Deutschland. Wo steht Offshore 2026? An einem Wendepunkt? Turbinen werden größer und größer, der internationale Wettbewerb intensiver. Auf der anderen Seite strauchelt die Politik. Wie bewertet ein ausgewiesener Experte der Branche, Frank Spee, Vice President Engineering and Technology Offshore bei Vestas, die Lage? Der Niederländer mit 16-jähriger Berufserfahrung in den Erneuerbaren steht uns im Vorfeld der Hamburg Offshore Wind Conference Rede und Antwort. Ich bin Astrid Dose vom Cluster Erneuerbare Nieden Hamburg und heiße Sie herzlich willkommen, Herr Spee.
Vielen Dank.
Sehr schön. Zum Einstieg unsere kleinen drei kurzen Fragen zum Warmwerden. Sie nennen sich Energy Optimist laut LinkedIn. Warum?
Ja, oh, erwischt.
Ja. Ja. Recherche.
Nee, also ich glaube, ich bin schon länger in der Energie tätig, Windenergie in meinem Fall, aber auch außerhalb mein professioneller Werdegang im Wind sehr interessiert an alles, was eigentlich in der Energiebranche passiert. Und okay. Das ist in den letzten 10 Jahren natürlich super interessant. Und ich fand es wichtig, auch da mal explizit zu sagen, dass ich die Welt grundsätzlich optimistisch sehe. Also,
sehr gut.
Es passiert sehr viel im Moment, was einen verunsichern kann. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wir machen ja riesige Schritte.
Auf jeden Fall. Ist vielleicht auch der Niederländer. Die sind immer ein bisschen optimistischer als die Deutschen, wenn ich das
vielleicht
sage.
Vielleicht, ja.
Ja, doch, doch. Hamburg ist der ideale Ort für erneuerbare Energien, weil?
Weil wir hier eine Konzentration an sowohl Hersteller, Entwickler, als auch das richtige politische Rahmenwerk haben, in dem sich eigentlich die idealen Bedingungen vorfinden sollten, um die Energiewende mit sehr viel Kraft voranzutreiben.
Ja, wir geben unser Bestes. In meiner Freizeit entspanne ich mich mit?
Ganz viel. Ich bin sehr gerne auch mal weit vom Meer in den Bergen zu finden. Gehe da gerne auf Wandertouren mit meinen Partnerinnen. Und die Fotografie ist eine Leidenschaft. Das sind so die zwei große Leidenschaften.
Sehr gut. Also es gibt Gegenpole zum Wind.
Definitiv.
Braucht man auch. Dann würde ich sagen, gehen wir in Medias Res. Sie kommen von Vestas, habe ich in der Einleitung gesagt. Vielleicht mal kurz umrissen, welche Geschäftstätigkeiten führt Vestas sozusagen im deutschsprachigen Raum aus?
Also wir sind schon seit 40 Jahren in den deutschen Raum aktiv. Das ist gerade in der Windbranche sehr, sehr lange. Hm. Natürlich haben wir damals angefangen in dem Onshore-Bereich.
Ja.
Und in Deutschland haben wir insgesamt 20 Gigawatt installierte Leistung, wovon das Große natürlich in dem Onshore-Bereich ist. Da sind wir schon so sehr lange aktiv. Was Leute vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass wir haben zwar hier unsere Hauptsitz in Hamburg vom Business Unit, aber wir haben auch ein Werk in Travemünde, wo wir unsere Generatoren herstellen. Wir haben ein Forschungszentrum in Dortmund, wo wir an unserer Triebstrangtechnik arbeiten. Also wir forschen in Deutschland, wir bauen in Deutschland, verkaufen und installieren in Deutschland. Und dann haben wir natürlich auch, was Service angeht, sehr viel Standorte über Deutschland verteilt.
Ja, also absolut.
Schon eine große Präsenz, würde ich sagen.
Ja, Travemünde war mir jetzt auch neu. Da kann man ja direkt mal vorbeifahren. Das ist ja nicht weit weg. Sehr interessant. Wir sind ja hier wegen Offshore-Wind. Ich habe es gesagt, wir machen die Konferenz Mitte April. Darum sozusagen Gretchenfrage. Wie steht es im Moment um Offshore in Deutschland?
Also vielleicht vorab mal muss ich ganz klar sagen, dass auch nicht nur ich ein Energy-Optimist bin. Meine Kollegen, also bei Vestas, wir sind grundsätzlich sehr positiv. Es gibt eine sehr große Welle an Projekten, die bevorsteht. Und wir sind positiv gestimmt, auch über den deutschen Markt.
Okay, sehr gut.
Worüber wir sprechen müssen, worüber auch schon viel gesprochen wird in dem Markt, ist natürlich die jetzige Situation, dass wir eine gescheiterte Auktion hatten, im letzten Jahr auch nur 500 Megawatt umgesetzt sind. Im weiteren Europa, muss ich sagen, sieht es auch nicht viel besser aus.
Nee.
Und das wird ein Riesenproblem natürlich in die Jahre 2030 und weiter. Da sehen wir jetzt schon, dass wir in den Ausbau, Projekte, die wir tatsächlich umsetzen, da so eine Delle sehen werden.
Mhm.
Und die hilft uns nicht gerade, die Ziele zu erreichen, die Bundesregierung uns gesetzt hat. Also da machen wir uns Sorgen, werden wir definitiv auch nochmal weiter detaillieren, denke ich, im Gespräch.
Ja, Sie haben es ja schon erwähnt, gescheiterte Auktion, sagt vielleicht nicht jedem was. Vielleicht können Sie da nochmal ein paar Worte zu verlieren und vor allen Dingen, wie kann man dagegen was tun, dass die nächsten Auktionen erfolgreich sein werden?
Also in Deutschland, bis vor kurzem muss man sagen, hatte wir ein Auktionssystem, was eigentlich mit negative Gebote die Entwickler, die am tiefsten geboten haben, belohnt haben.
Mhm.
Und das hat dazu geführt, dass die Projekte, die unter diesem alten Regime auch bezuschlagt worden sind, im Moment ziemlich Schwierigkeiten haben, um auch zu deren Financial Close oder in die tatsächliche Umsetzung zu gehen.
Ja, klar.
Also das ist das erste Problem, was dadurch entstanden ist. Also man hat zwar Projekte bezuschlagt, aber die kommen nicht vorwärts. Die sehen wir als Hersteller noch nicht in unser Portfolios als Volumen, die wir umsetzen können. Das zweite Problem sind dann die gescheiterten Auktionen. Also nachdem die Industrie verstanden hat, dass es unter diese Rahmenbedingungen einfach kein attraktives Rahmenwerk gibt, um Projekte umzusetzen, hat die Industrie eigentlich sich dafür entschieden, gar nicht mehr zu bieten. Und das führt dann zu gescheiterten Auktionen. Und genau das Gleiche ist übrigens nicht nur ein deutsches Thema. Das haben wir genauso in Dänemark und die Niederlande gesehen. Das führt nicht natürlich dazu, dass diese Welle an Projekten sich mehr und mehr in die Zukunft verschiebt.
Ja, absolut. Sie haben schon erwähnt, Dänemark, die Dänen und Briten haben ja ihre Designs sozusagen nachjustiert, relativ erfolgreich. Da ist es dann auch wieder weitergegangen. Sozusagen im Umkehrschluss, was erwarten Sie sich denn jetzt von der deutschen Politik, was die tun sollte?
Eigentlich ist es ist klar im Markt, was die Airfox-Formule ist. Hm. Und das sind diese Differenzkontrakte, die wir in der UK zum Beispiel sehen.
Mhm.
Das ist ein Konzept, was Projekte absichert, was ein Rahmenwerk bildet, worunter Projekte tatsächlich umgesetzt werden können.
Mhm.
Und aus unserer Sicht ist die Lösung klar, dass dieses Contract for Difference-Konzept auch in den deutschen Markt umgesetzt wird.
Ja, ich glaube, da sind sich auch fast alle einig, also soweit ich das mitbekomme.
Genau, da spreche ich, glaube ich, keine Kontroverse.
Nee, das ist jetzt nicht ein großes Geheimnis. Wir hatten diesen Winter, würde ich mal behaupten, im Windbereich ein absolutes Großereignis in Hamburg. Den Nordseegipfel, den 3. Januar, Schneetreiben. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr aufregend aus Hamburger Sicht.
Ja,
ich weiß nicht, waren Sie vor Ort? Darf ich das fragen?
Ich war nicht vor Ort. Mein Chef war definitiv vor Ort. War da auch sehr begeistert. Wir hatten zufällig in der gleichen Woche unser eigenes Leadership-Event. Und er ist dann... war praktisch für ihn zu kombinieren. Also wir haben dann auch das Download von ihm bekommen.
Okay.
War ein sehr toller Gipfel.
Ja, hat man.
Und die Verpflichtung, jährlich 15 Gigawatt aufzubauen von 31 vorwärts und die Verpflichtung von der ganzen Branche, um auch die Kosten so aggressiv zu senken. Das ist natürlich ein tolles Rahmenwerk. Aber solche Deklarationen sind noch keine Projekte.
Okay.
Das sagen wir immer sehr kritisch dazu.
Ja, absolut.
Natürlich begrüßen wir diese Deklaration sehr, aber es muss untermauert werden mit funktionierenden Auktionsverfahren.
Ja. Also nicht nur Worte, sondern Taten,
genau,
wie man so schön sagt. Es haben ja einige gesagt, es sei aber diesmal tatsächlich ein bisschen konkreter gewesen als auf den anderen beiden Gipfeln. Hat der Chef das bestätigt?
Ja,
immerhin.
Ich glaube auch, dass gerade in dem Umfeld, wo wir jetzt sind und das gerade nochmal verschärft wurde wegen den Ereignissen im Nahosten, ist, glaube ich, in Europa sind so alle Regierungen sich davon bewusst, dass Wind eine sehr wichtige Baustein ist im Energiesystem in Europa.
Absolut.
Also es war gut zu sehen, dass wir von den tatsächlichen Entscheidungsträgern da wirklich ein Commitment sehen.
Ja.
Das war sehr positiv.
Okay, sehr schön, wunderbar. Wir haben jetzt schon ein bisschen über andere europäische Länder so nebenbei gesprochen. Die UK, also wenn man sich die Statistiken anguckt, sind mit Abstand am fleißigsten im Bereich Offshore-Wind. Das war sehr eindeutig. Es gab neulich eine neue Analyse von Wind Europe. Woran liegt das? Was machen die Briten besser?
Contracts for Difference.
Ist aus unserer Sicht die
einfache Antwort.
Ja.
Also wir merken das, AR7 war ein großer Erfolg. Gerade zum Timing diese Aufnahme hatten wir gerade letzte Woche nochmal zwei Großprojekte, die wir als Firm Orders verzeichnen konnten in England. Das ist super, ne? Genau diese langfristige Stabilität, worauf wir unsere Entscheidungen treffen können, was Fabriken und Installationskapazitäten angeht. Das ist genau, was gebraucht wird. Und das Rahmenwerk, was das ermöglicht, sind diese CFDs.
Okay.
Also wir freuen uns auch sehr auf Auction Round 8 und hoffen, dass es so weitergehen kann.
Ja, okay. Also auf nach London und ein paar Inspirationen holen. Ja. Es gibt ja nicht nur Europa, das ist klar, aber viele andere, sag ich mal, internationale Offshore-Märkte straucheln. Die USA sind davon geflogen, sag ich jetzt mal so. Gibt es denn trotzdem noch irgendwas anderes außer Europa, was für Offshore promising ist?
Klar, also aus Europa, vielleicht in Europa auch nochmal kurz den polnischen Markt.
Okay.
Sehen wir sehr positiv.
Okay.
Sehr aktiv, auch eine pragmatische Regierung, die sehr gute Rahmenbedingungen schafft. Da erhoffen wir uns viel.
Gut.
Wir sehen auch in Dänemark und die Niederlande genau den gleichen Thematik. Da musste umgedacht werden, gescheiterte Aktionen.
Ja.
Also das alte Prinzip funktioniert nicht mehr. Aber wir haben gute Hoffnung, dass das Momentum wiederkommt.
Okay.
Außerhalb Europa, in Asien definitiv auch, haben wir eine große Präsenz. Taiwan, Korea, Japan sind so die Märkte, aber hätten Sie mich die Frage 5 Jahre vorher gestellt, dann wären das auch die Märkte gewesen.
Okay.
Ich glaube, wir müssen auch ehrlich sein, dass die Wachstumsprognose für die Länder vielleicht nicht ganz das gewesen sind, als was wir uns mal erhofft haben.
Das stimmt, ja.
Nichtsdestotrotz sind das immer noch interessante Märkte. Da legen sich langsam auch wieder die spezielle Anforderungen, was Local Content angeht, was spezielle Anforderungen angeht. Also da haben wir immer noch gute Hoffnung, dass wir da auch einen stetigen Ausbau zu verzeichnen haben.
Naja, in Japan sind wir ja auch sehr präsent. Also das ist tatsächlich auch für uns ein großes Thema und da hoffen wir uns natürlich auch noch mehr Aktivität. Wir müssen dieses eine Thema streifen, das ist so ein bisschen der Elefant im Raum, die chinesischen Hersteller, das kennen Sie wahrscheinlich, ist auf jeder Konferenz, in jedem Interview und so weiter, muss das einmal vorkommen. Ne, ich sag mal, der Wettbewerb von Envision Mingyang und wie sie nicht alle heißen und die ja jetzt auch in Europa etwas präsenter werden, sieht man auch interessante, sag ich jetzt mal, Personalbewegungen zwischen bestimmten Firmen und so weiter.
Ja.
Wie sehen Sie das sozusagen, diese Entwicklung?
Wir begrüßen den Wettbewerb, aber wichtig ist, dass er auf dem Level Playing Field, also auf Augenhöhe stattfindet und dass der Wettbewerb fair ist. Wichtig ist auch, also dass Regierungen sich bewusst entscheiden, was für ein Energiesystem wir bauen in Europa.
Ja.
Also wir reden immer gerne über diesen Triade in den Erneuerbaren. Und früher haben wir immer gerne gesagt, es ist grün und zur Seite ist es auch noch affordable und sicher.
Ja.
Und man sieht jetzt sehr stark, dass diese drei, der Fokus wechselt von grün, was natürlich schön ist, natürlich immer auch wirtschaftlich. Aber sehr stark sehen wir jetzt den Wandel auf dieses Thema Sicherheit.
Absolut, ja.
Und mit Sicherheit schauen wir auf Themen aus Cybersicherheit. Wir schauen auch auf Abhängigkeit von anderen Ländern.
Ja.
Und ich glaube, dass sowohl Entwickler als die zuständige Regierung sehr tief in die Details gehen im Moment. Okay, was wären dann die Konsequenzen, wenn wir, wenn wir Hersteller aus anderen Ländern zu Europa holen und uns eine neue Abhängigkeit aufbauen von einem Anlagenlieferant, die vielleicht nicht in Europa ansässig ist.
Ja. Und vielleicht mal zum Thema Cybersecurity, also für Leute, die da jetzt nicht tagtäglich sich mit beschäftigen, was ist so ein Beispiel, wo ist da eine Gefahr oder was birgt Gefahr?
Naja, wir müssen da natürlich nicht mehr naiv sein. Wir bauen kritische Infrastruktur. Mhm. Also wir bauen Projekte in Größenordnung, von Gigawatts sprechen wir in einem Projekt. Also natürlich ist dann die tatsächliche Sicherheit des Projekts, also die Hardware und Software, die wir da verbauen, dass sich da niemand, die da nicht reingehört, sich Zugang verschafft. Das ist eine wichtige Elemente. Ich glaube auch, dass wir uns es nicht mehr erlauben können, da zu naiv zu sein, wie Cybersecurity sich über die ganze Lieferkette verteilt. Mhm, also wir stellen uns Fragen, wie wir unsere Komponenten über die ganze Kette überwachen. Mhm. Unsere Kunden stellen uns diese Fragen auch und bitten auch um Nachweis, dass diese Infrastruktur sicher aufgebaut wird, bevor wir überhaupt auch in deren Netzwerke anbinden.
Ja,
weil unsere Kunden betreiben Gigawatts an
große Einfallstore.
Genau. Und also das Thema Cybersecurity rückt sehr stark im Vordergrund.
Okay.
Und ich glaube, dass wir, aber auch andere europäische Hersteller da das Gesamtpaket bieten können.
Sehr gut. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge besprochen. Gibt es noch irgendwie eine Abschlussbemerkung oder irgendwie, was Sie loswerden möchten?
Ein wichtiger Punkt, was, glaube ich, für Vestas, für uns sehr wichtig ist, ist das Thema Industrialisierung und Standardisierung.
Ja, okay.
Wir haben Jahrzehnten, gerade in der Offshore-Industrie, haben wir immer so innoviert im Sinne von Anlagengröße.
Das ist der Klassiker, ja.
Wir haben eigentlich die neue Anlage noch nicht mal im Feld aufgestellt und hatten schon das nächste Produkt hinter der Kulisse in Vorbereitung. Und wir sind da als Vestas, haben wir eine sehr starke Meinung, die wir auch gerne in den Markt austragen. Und wir sind stark der Meinung, dass in dem Punkt 15 Megawatt, eine Rotorgröße von 236 Meter, die wir jetzt gerade erst im Feld aufstellen, nach jahrelanger Entwicklung, ist es jetzt wirklich an der Zeit in der Industrie, dass wir bei dem Punkt auch standardisieren und rund um den Punkt industrialisieren, damit wir diese Anlageklasse möglichst günstig und zu einer möglichst höheren Qualität im Feld aufstellen können.
Ja, klingt vernünftig. Also ist aber auch ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander? Hört man dann was von 22 und was weiß ich aus China, wo ich, das kann ich mir da gar nicht mehr vorstellen, muss ich gestehen. Also das ist schon, sind krasse Dimensionen. Ja, aber dann wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg, dass dieser Wunsch möglicherweise in Erfüllung geht. Bedanke mich sehr für das Gespräch, für die Insights und wir sehen uns auf jeden Fall zur Konferenz am 15. April.
Ich freue mich.
Vielen Dank. Ich mich auch. Dankeschön.